Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Und heute sprechen wir über das Thema Medienkonsum für Kinder. Wie viel ist zu viel? Und wenn ihr Kinder habt, bin ich mir sicher, dass ihr auch schon mal euch diese Frage gestellt habt. Unabhängig davon, ob ihr ein Kleinkind habt, ein Baby, ein Vorschulkind, ein Grundschulkind, früher oder später kommt in der heutigen Zeit diese Frage auf. Und deswegen haben wir uns einen Experten zu diesem Thema ins Podcaststudio eingeladen. Und ich bin schon unglaublich gespannt, was er uns jetzt gleich erzählen wird und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der heutigen Podcast-Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Babelli-Podcast von Anfang an dabei. Heute sprechen wir über das Thema Medienkonsum für Kinder. Wie viel ist zu viel? Und dieses Thema, ich habe es im Vorgespräch schon mit unserem heutigen Gast gesprochen, ist in unserer Redaktion ein sehr heiß diskutiertes Thema und wir sprechen sehr, sehr oft darüber. Und ich kann mir vorstellen, dass diejenigen von euch, die uns jetzt hier gerade zuhören, sich auch mit dem Thema befassen, denn wir leben in einer Welt, in der Smartphones und Social Media Teil unseres Alltags sind. Insofern kommt auch diese Frage immer mal wieder auf. Und deswegen freue ich mich riesig, einen Experten zum Thema heute hier bei uns zu Gast zu haben bei Babelli in unserem Podcast-Studio. Und das ist Clemens Beisel. Clemens, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Clemens, für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also Clemens Beisel. Ich habe vor circa 9 Jahren ein Unternehmen gegründet. Das heißt, so wie ich, Clemens hilft. Und ich bin Sozialpädagoge und biete seitdem Workshops rund um das Thema gesunde Mediennutzung an. Schwerpunktmäßig in Schulen, also mit Schulklassen und dann eben aber auch Elternveranstaltungen rund um das Thema gesunde Mediennutzung. Und in den letzten 2-3 Jahren kamen immer mehr Anfragen auch aus dem Bereich der Vorschule, also vor der Grundschule, Kinder im Vorschulalter, wie könnte da eine gesunde Mediennutzung aussehen und was gilt es da zu beachten? Und pro Schuljahr mache ich circa 300 bis 320 Veranstaltungen, hauptsächlich Workshops mit Schülerinnen und Schülern, aber eben auch 40 bis 50 Fachvorträge und Elternarbeit, also Elternabende. Genau, und zusätzlich berate ich noch verschiedene Krankenkassen rund um das Thema Medienprävention. Also wie kann ich junge Menschen vor einer Medienabhängigkeit bewahren? Und habe da auch auf meiner Homepage, findet man das, den digitalen Elternabend entwickelt. Also Videos, die die Eltern von zu Hause aus anschauen können. Genau, und das wird relativ viel angeschaut.
Das glaube ich sofort, ja. Also du bist die perfekte Person heute für unser Thema. Wir freuen uns riesig, denn Medien sind eben längst ein Teil des Alltags, nicht nur von uns Erwachsenen, sondern eben auch von Kindern geworden. Und viele Eltern fragen sich natürlich, wie sie die Mediennutzung ihres Kindes richtig begleiten können. Da wäre direkt die erste Frage an dich. Wie wären denn aus medienpädagogischer Sicht deine Empfehlungen für die verschiedenen Altersstufen? Du hast eben schon gesagt, du kriegst jetzt auch immer mehr Anfragen, was Vorschulkinder angeht. Wir hätten sogar die Frage, was würdest du empfehlen bei Kindern im Alter zwischen 0 bis 3, dann Vorschulalter 3 bis 6, Grundschulkinder und Kinder auf weiterführenden Schulen. Hast du da so Empfehlungen, die du aussprechen kannst?
Jein. Also ich kann schon Empfehlungen aussprechen, aber ich würde sagen, jede Familie muss das auch selber für sich ein Stück weit handhaben und gucken, was für die Familie passt. Unter 3 Jahren wäre ich sehr, sehr streng. So wenig Bildschirmzeit wie möglich. Wenn man da in Infobroschüren oder sich auch mit Fachleuten dazu unterhält, dann ist diese Meinung einstimmig. Je kleiner, desto weniger Bildschirmzeit, beziehungsweise unter 3 gar keine. In anderen Ländern ist es sogar, also in anderen europäischen Ländern sagen die Expertinnen und Experten sogar unter 6 Jahren keine Bildschirmzeit. Für mich stellt sich dann immer die Frage, ist das realistisch? Ich habe dann so eine Faustregel, das Alter des Kindes minus diese 3 Jahre mal 10 Minuten. Also ich wiederhole es nochmal, das Alter eines Kindes minus 3 Jahre mal 10 Minuten. Das ist so auch das, was zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt und auch sonst sehr viele Psychologinnen und Psychologen. Mir wäre noch ein ganz anderer Aspekt sehr, sehr wichtig, nicht nur auf die Zeit zu gucken, sondern vor allem auch auf die Inhalte. Und du hast es gerade vorhin auch schon in deine Frage mit eingebaut, das Begleiten. Also ich finde Begleiten wichtig. Je jünger die Kinder sind, desto mehr muss ich wissen, was sie anschauen, was sie konsumieren, wo sie aktiv sind, mit wem sie schreiben. Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von 12-Jährigen ausgehen, dann würde das ja nach meiner Rechnung nur 90 Minuten bedeuten zur freizeitlichen Nutzung. Und 90 Minuten ist, wenn ich in meine Workshops schaue, sehr unrealistisch leider. Wobei auch da die Studienlage und oft auch die Situation das ganz klar zeigt, dass weniger schon besser wäre. Ja, weil je mehr man da aktiv ist, desto mehr hat man Kontakt vielleicht zu Fremden, kriegt in Klassenchats blöde Nachrichten, verliert sich auf TikTok, verliert sich in den YouTube-Shorts oder spielt vielleicht auch nicht altersgerechte Spiele. Also mir kommt es auf die Begleitung an und ich finde das mit den Zeiten, das sind Richtwerte. Und ich würde jetzt aber zum Beispiel 90 Minuten Fußballspiel schauen, nicht mit 90 Minuten TikTok vergleichen. Egal in welchem Alter das Kind ist. Ja. Oder mit der Familie was Kindgerechtes anschauen, mit Mama und Papa zusammen, ist was anderes wie 30 Minuten YouTube-Shorts alleine schauen und ich weiß nicht, was mein Kind angeschaut hat. Also genau. Sehr ausführliche Antwort, glaube ich.
Nee, aber total, total gut, weil irgendwie kommt jetzt auch schon raus bei dem, was du erzählst, dass man total unterscheiden muss, weil ich dachte jetzt gerade so, wenn ich ein Vorschulkind habe, also da kann ich durch Streaming-Dienste oder anderes natürlich vorher die Inhalte mir als Elternteil anschauen und gucken, okay, 20 Minuten dieser Folge, gehe ich mit den Werten, die in dem Inhalt quasi benannt werden, konform und kann ich mein Kind das guten Gewissens gucken lassen. Allerdings dachte ich jetzt gerade, wie du es ja auch gesagt hast, bei einem 12-jährigen Kind, mittlerweile wird ja auch in Schulen zum Beispiel mit Tablets gearbeitet, ne? Also das habe ich mich jetzt gerade gefragt.
Ja, bei diesen Empfehlungen geht man eigentlich von der freizeitlichen Nutzung aus. Das heißt, Schule wäre nochmal separat zu betrachten. Das geht hauptsächlich um alle Bildschirme, die zur freizeitlichen Nutzung verwendet werden.
Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Ja, jetzt haben wir hier ja vorwiegend Baby- und Kleinkindeltern. Das heißt, du hast es eben schon mal ganz kurz genannt. Das empfehlen wir auch immer wieder in unseren Artikeln. Also bei Kindern im Alter zwischen 0 bis 3 Jahren so wenig wie möglich. Wenn es dann doch mal dazu kommen sollte, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Man hat ein furchtbares Wochenende gehabt. Man ist vielleicht auch alleine, der andere Elternteil ist unterwegs. Mein Kind ist 2,5 Jahre alt und ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als dass das Kind kurz eine Folge einer Serie guckt. Würdest du davon abraten und würdest du auch da sagen, eigentlich müsste es da eine andere Alternative geben, oder würdest du da eher sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel und es ist vom individuellen Fall abhängig?
Also ich glaube, ich wäre schon relativ streng, aber was will man machen, wenn es halt mal so ist? Ich glaube nicht, dass wir uns über die eine oder andere Ausnahme unterhalten müssen, denn wenn du dir Studien anschaust, was Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen heutzutage bedeutet, dann kommt da auch ganz klar raus, dass sich fast 50% der Eltern nahezu gar keine Gedanken über die Mediennutzung ihrer Kinder machen und gar nichts einschränken. Und ich möchte jetzt den Eltern, die sich total viele Gedanken machen und so mal in einer Notsituation so eine Lösung finden, denen möchte ich jetzt nicht ein noch schlechteres Gewissen machen. Also von dem her, ja, also wenn man sich sicher ist, dass da jetzt nichts Blödes passiert und wenn man ganz genau weiß, was da jetzt gerade angeschaut wird, dann finde ich, dann darf das schon auch mal sein. Tendenziell sollte es halt die Notlösung sein. Ja. Und die Notlösung dann halt nicht täglich.
Ja. Und du bist eben schon ganz kurz auf YouTube Shorts und TikTok eingegangen. Wenn wir jetzt mal von einem Grundschulkind ausgehen, was sind die großen Risiken, wenn das Kind Zugang zu TikTok hat alleine? Also die Inhalte lassen sich ja schlichtweg, wenn das Kind alleine am Handy ist, nicht in der Form wie bei einem Film oder einer Serie vorher von den Eltern begleiten. Was würdest du da konkret empfehlen?
Gar nicht. Ich würde es gar nicht empfehlen. Also ich würde, je jünger die Kinder sind, desto weniger würde ich YouTube Shorts oder TikTok oder Instagram Reels empfehlen. Ich kann auch kurz skizzieren, warum. Also was passiert, wenn auf einer psychologischen Ebene passiert da sowas wie ein Flow-Zustand. Das heißt, ich merke gar nicht, wie lange ich dran bin, weil die Videos irgendwie witzig sind und ich swipe und vergesse drumherum Raum und Zeit. Und dann werde ich sozusagen, das ist der nächste Zustand, dann kommt es zu so einer Immersion, das heißt, ich verschmelze eigentlich mit der App und es ist alles ja ein großer Flow-Zustand, ja, und da werden Glücksgefühle immer mal wieder ausgeschüttet und so. Und das versuchen diese Apps ja auch zu bewirken. Ja, die wollen ja genau das, weil je länger ich drin bin, desto mehr Zeit, desto mehr Geld verdienen sie damit. Das ist eine. Auf der anderen Seite werden diese Apps nicht besonders stark auf den Jugendschutz achten. Das heißt, wenn die jetzt merken, dass mein Kind besonders gerne sich leicht bekleidete Menschen anschaut, dann werden ihm halt mehr Videos von leicht bekleideten Menschen angezeigt. Und wenn mein Kind aber auf super athletische Menschen steht, die sich sehr gut vor der Kamera bewegen, dann werden meinem Kind halt nur noch solche Videos angezeigt. Und das mag vielleicht auch relativ harmlos aussehen, aber man könnte sich schon auch überlegen, wie verändert es die Art und Weise, wie mein Kind denkt, handelt und fühlt. Ja, und zwar im Sinne von, ich möchte genauso aussehen wie die Leute, ich möchte genauso reich sein wie das, was ich da sehe. Also das sieht man mittlerweile, ja, das belegen Studien auch, dass bei einer hohen Nutzung von Social Media, ja, man sieht immer mehr junge Menschen, denen es dadurch psychisch nicht mehr gut geht. Warum? Weil es zu so einem Vergleichsmoment kommt, weil das, was man sieht, weil man es auch gerne hätte oder weil es einen einfach unglücklicher mit der eigenen Situation macht. Das finde ich einen wichtigen Punkt, den man da beachten sollte, und deswegen würde ich von sowas so gut wie es geht Abstand halten. Und da gibt es jetzt noch wenige Studien drüber, weil das eben auch noch, was also wissenschaftlich betrachtet, ein relativ neues Phänomen ist. Was macht es mit unserer Konzentrationsfähigkeit, wenn wir alle 20, 30 Sekunden ein neues Video sehen und dann immer wieder so einen Grinsen-Moment haben, also so einen Moment, wo Dopamin ausgeschüttet wird? Da da sind die Vermutungen schon in die Richtung, dass es dadurch eben schwieriger wird, sich auch mal 10, 15, 20 Minuten auf ein Thema zu konzentrieren. Das heißt, es könnte sein, dass wir da gerade ganz viele junge Menschen schon in einer Art und Weise konditionieren und durch die Art und Weise, wie diese Apps gebaut sind, auch einen Dopaminfluss im Hirn katalysieren, also beschleunigen, der zu einer Veränderung auch führt und der wahrscheinlich auf Dauer kontraproduktiv für die eigene Leistungsfähigkeit, für Lernen, für alles ist. Da wäre ich, also deswegen, ich sehe das ja auch in meinen Workshops, ja, und wenn ich dann Schülerinnen und Schüler in der 5., 6. Klasse habe, die in der Woche jeden Tag 2-3 Stunden auf TikTok sind, ich würde sagen, ich habe da mittlerweile eine anekdotische Evidenz, also durch das, dass ich so viele Workshops mache, würde ich sagen, das sind meistens auch die unruhigsten Kinder, und auch, wenn man die Noten daneben legen würde, meistens auch die, die schulisch es schwerer haben. Ja. Also das, ich würde sagen, das macht was mit Kindern und Jugendlichen und erste Studien deuten das an. Aber es ist ein relativ neues Themenfeld und im Endeffekt müssten wir eigentlich noch 5 bis 10 Jahre warten und gucken, was ist denn aus den vielen Nutzerinnen und Nutzern geworden, die so exzessiv TikTok und YouTube Shorts und so verwendet haben.
Das heißt, du würdest eigentlich insgesamt auch Eltern von Jugendlichen abraten. Also ich frag natürlich jetzt kein Patentrezept, aber so, also mir ist klar, dass es das nicht gibt, aber ich habe mich das gerade gefragt. Also das ist natürlich das Dilemma, dass das Teil unser aller Leben geworden ist. Nicht jeder Elternteil hat ja TikTok, aber was ist, wenn mein 12-jähriges Kind sagt, Mama, alle haben TikTok in meiner Klasse? Ja. Also wie, hast du da Erfahrungswerte?
Ja, habe ich. Das Phänomen, das du beschreibst, ja, das ist so. Wenn wir Kinder zum Beispiel im Alter von 12 Jahren anschauen, dann haben wir natürlich das Problem, dass da ein Gruppenzwang entsteht. Ja, also, dass wenn alle Kinder TikTok haben, will mein Kind natürlich auch TikTok haben und. Trotzdem würde ich für meinen Haushalt oder für meine Familie befürworten, wenn es nicht auf den Handys ist. Ist es realistisch? Ich würde sagen, in manchen Familien ist das noch realistisch, in manchen halt aber auch nicht. Ich muss mir halt bewusst sein, was es bei einem Kind auslösen kann. Ja? Und das ist auch das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Begleiten, begleiten, begleiten ist da das Wichtigste. Bei TikTok weiß ich halt aber nicht, was mein Kind alles angeschaut hat. Bei YouTube Shorts kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann mir nicht abends 200 Videos anschauen und die mein Kind tagsüber angeschaut hat, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, das alles nachzuvollziehen. Dann weiß ich trotzdem nicht, wie das in dem Moment auf mein Kind gewirkt hat. Das ist enorm schwierig. Und ich würde sagen, dass ich kann nicht hundertprozentig verhindern, dass mein Kind TikTok nutzt. Ich kann nicht hundertprozentig verhindern, dass mein Kind YouTube Shorts nutzt. Und selbst wenn ich das auf dem Handy meines Kindes verbiete, kann mein Kind an der Bushaltestelle mit 5 anderen Jungs oder 5 anderen Personen dastehen und bei denen aufs Handy schauen. Trotzdem würde ich sagen, dass halt auch die Menge das Gift macht. Ja, das heißt, selbst wenn mein Kind TikTok auf dem Handy hat oder YouTube Shorts auf dem Handy hat, dann würde ich das trotzdem auch in irgendeiner Form begrenzen. Ja, also ich würde Limits setzen, weil das System dieser Apps oder die Art und Weise, wie diese Apps gemacht sind, das Ziel ist es, dass wir so lange wie möglich drin sind. Ja, und je länger ich drin bin, desto mehr blöde Sachen sehe ich, desto mehr wird mein Hirn in diese Spirale hineingezogen und. Das heißt, auch wenn ich es für mein Kind nicht komplett verbieten kann, wäre es mir trotzdem ein Anliegen, dass Eltern drauf schauen, das zumindest in einem zeitlichen Rahmen ein Stück weit zu begrenzen. Wohl wissend, dass das nicht immer geht. Ich möchte ja auch nicht wie ein total blöder Medienverweigerer jetzt dastehen, ja, aber ich sehe es tagtäglich in der Schule und wenn ich mich mit Fachkräften dazu unterhalte, dann ist die Meinung sehr einstimmig mittlerweile. Ja? Das verändert die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen, wie Kinder denken, wie Kinder handeln und wie sie fühlen. Und natürlich ist jedes Kind multifaktoriell zu betrachten und es gibt viele Reize oder viele Dinge, die auf mein Kind einwirken. Aber ich kann dafür sorgen oder ich kann zumindest ein Stück weit dafür sorgen, ob TikTok eine halbe Stunde oder 3 Stunden pro Tag auf mein Kind einwirkt. Und da wäre ich halt dabei zu sagen, so vorsichtig wie möglich und lieber ein bisschen länger hinauszögern, wohlwissend, dass man dann immer wieder Theater, immer wieder Diskussionen hat. Das wird auch nicht besser, wenn man sie ihnen erlaubt, weil die Apps sind so gebaut, das Verlangen nach mehr wird steigen.
Also es gibt ja auch bestimmte Limitierungen, die sich am Handy einstellen lassen. Empfiehlst du das Eltern auch oder meinst du mit Limitierung schon eher sprachlich mit dem Kind in den Austausch gehen und Regeln festzusetzen aus Elternsicht?
Beides. Ich finde, man kann technische Grenzen setzen. Für alle Eltern, egal wie alt die Kinder sind, auf medien-kindersicher.de. Ich wiederhole nochmal, medien-kindersicher.de werde ich sowohl durch Smartphones, also egal ob iOS oder Android, als auch durch Konsolen und auch durch einzelne Apps durchgeführt, wie ich Jugendschutzeinstellungen vornehmen kann. Die Seite ist ganz gut oder das ist die empfehlenswerteste Seite überhaupt in diesem Bereich, weil das wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind, wie ich Jugendschutz- oder Kinderschutzfilter auf Handys oder auf Tablets oder auf Konsolen aktivieren kann, auch altersgerecht. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe aber jetzt auch in den Sommerferien einen Artikel gelesen, der ein Phänomen beschreibt, das ich auch immer wieder erlebe. Da ging es jetzt gerade um iOS-Einstellungen, dass Kinder halt wieder rausbekommen haben, wie man diese Einstellungen umgeht. Ich bin da mittlerweile knallhart. Ich würde sagen, wenn ein Unternehmen Bock hätte, Kindern zu verbieten, ihre Apps zu nutzen, dann gäbe es schon längst was auf dem Markt, das fehlerfrei wäre. Oder dann würde deutlich schneller nachgebessert werden, wenn solche Fehler entdeckt werden. Ich glaube nicht, dass ein 10-, 11-, 12-jähriges Kind oder auch schon 8-jährige Kinder so gute Hacker sind, dass sie gegen Apple oder Android bestehen könnten, wenn Apple oder Android es nicht wollten. Deswegen, ich finde diese technischen Mittel gut. Die funktionieren auf vielen Handys ganz gut und es gibt auch viele Kinder, die dann nicht versuchen, irgendwie drum rumzukommen. Das ersetzt aber nicht den Dialog mit meinem Kind. Und zum Beispiel, je jünger die Kinder sind, desto wichtiger finde ich es, dass man zum Beispiel abends ein mobiles Endgerät einfach wegpackt. Ja, also ich erlebe so viele junge Menschen, die nachts nicht mehr gut schlafen, weil sie am Tablet oder am Handy oder an der Konsole noch ewig dran sind. Und da würde ich mir auch einfach von Eltern wünschen, klare Regeln zu kommunizieren, klare Regeln mit den Kindern zusammen aufzustellen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden und dass man zum Beispiel unter der Woche die Regel hat, je nach Alter, die Bildschirme sind ab einer gewissen Uhrzeit einfach nicht mehr verfügbar. Und während Lernphasen sind die nicht verfügbar und beim gemeinsamen Abendessen sind die nicht verfügbar. Da kann man verschiedene Regeln aufstellen, ja, aber ich wenn ich so Elternvorträge halte, dann sage ich immer so am Ende, habe ich rein in meiner letzten Folie, dann sage ich immer, ich habe meine Erwartungen in den letzten Jahren schon weit runtergeschraubt und ich freue mich bereits über zwei Dinge, wenn während Lernphasen die mobilen Endgeräte weg sind, die ablenken können, das heißt nicht, wenn es ein Schultablet gäbe, auf dem nur Schulsachen drauf sind, dass man das nicht verwenden kann und wenn abends ab einer gewissen Uhrzeit die Bildschirme abgeschaltet sind und zwar so, dass man nichts mehr damit machen kann. Das wären schon so die Minimalwünsche, die ich an Familien heutzutage hätte. Und ich weiß, dass nach wie vor ein Großteil der Familien nicht mal diese Minimalziele verfolgt.
Ja, danke dir für diese Zusammenfassung. Ich habe mich gerade halt gefragt, so wir reden jetzt auch viel über das Thema sprachliche Begleitung, Regeln festsetzen. Und irgendwie dachte ich auch, ja gut, ich muss mich als Elternteil selber reflektieren, wie ich am Handy bin, weil ich kann ja von meinem Kind nicht fordern, dass es nur eine halbe Stunde Bildschirmzeit hat, wenn ich was anderes lebe und wenn ich zum Beispiel auch auf dem Spielplatz oder wenn wir unterwegs sind, die ganze Zeit auf mein Handy schaue und mein Kind sieht, ich bin da auf Social Media und schreibe darüber mit irgendwem oder was auch immer. Eigentlich muss man sich im ersten Schritt doch selber reflektieren, wie man mit seiner Bildschirmzeit umgeht, oder?
Voll. Also ich habe, letzte Woche war ich in Hamburg, habe in Hamburg gearbeitet, hatte zwei Elternabende, Großveranstaltungen und da war es so, dass ich, die ersten Übungen sind immer Selbstreflexion. Wie oft greifen Sie jeden Tag an Ihr Handy? Wie oft, wie viele WhatsApp-Nachrichten erhalten Sie pro Tag? Und dann stelle ich immer die Frage, und wie oft beobachtet Ihr Kind Sie dabei? Und dann sind alle immer erstmal so, oh krass, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Handy 150 Mal am Tag entsperre und ich hätte nicht gedacht, dass ich jeden Tag 200 WhatsApp-Nachrichten bekomme. Ja, aber wir sind bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis die Gleichaltrigen eine ähnlich wichtige Rolle einnehmen, sind wir als Erwachsene, als Eltern Vorbilder. Und Kinder lernen Mediennutzung als allererstes am Vorbild von den Eltern. Ja, und je jünger die sind, desto höher ist unser Einfluss, unser Guter wie auch unser Schlecht. Ja.
Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, da in die Selbstreflexion zu gehen. Aber unabhängig mal davon, was ich mir für mein Kind wünsche, ja auch in erster Linie auch mal für mich selber das zu hinterfragen quasi, ne?
Definitiv. Also da gehen sehr, sehr viele mit einem Aha-Effekt raus. Das Schöne ist ja, wir sind ja Individuen, wir können ja was verändern. Ne? Und ja, man sagt ja immer so flapsig, ja, ich bin halt selber handysüchtig und so. Und das stimmt ja bei den meisten gar nicht. Die meisten reflektieren es einfach gar nicht oder haben sich noch nie großartig Gedanken drüber gemacht. Ein zweiter Punkt, den ich auch wichtig fände, ist, sich all das, was die Kinder gerne machen möchten, sich das auch mal anzuschauen. Also ich kann auch mit einem Kind besser Regeln aufstellen und besser über die Faszination dieser Medien sprechen, wenn ich weiß, über was ich spreche. Das ist auch so ein Punkt, den ich zum Beispiel in Elternveranstaltungen ganz, ganz viel mache. Dass die mal selber einen Schönheitsfilter ausprobieren, dass die mal selber auf TikTok rumscrollen oder in den YouTube Shorts, um zu merken, was da so los ist und wie das einen auch in den Sog ziehen kann, wie einen das faszinieren kann. Ja. Weil nur dann kann ich auch die Wut oder die Unverständnis von einem Kind nachvollziehen, warum es überhaupt gar keinen Bock hat, dieses Gerät jetzt wegzulegen.
Ja, absolut. Ich finde es auch bei Filmen zum Beispiel sehr spannend. Das merke ich als erwachsener Mensch ohne Kinder schon. Wenn ich mir jetzt einen Horrorfilm angucke, macht der was anderes mit mir, als wenn ich mir eine Rom-Com anschaue. Ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrungswerte hast. Jetzt haben wir viel über Social Media geredet, deswegen dachte ich gerade, können wir nochmal darüber reden. Hast du da so Erfahrungswerte aus deiner Praxis?
Also ich habe mich, weil ich diese Woche eine ganztägige Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas gebe, habe ich mich extra nochmal mit der Mini-Kim und mit der Kim-Studie befasst. Kann ich auch allen Eltern nur empfehlen, da mal reinzuschauen, weil die sehr leicht zu verstehen ist. Und da sehe ich eben, wie Kinder im Vorschulalter oder im Grundschulalter digitale Medien nutzen. Und da wird ganz deutlich, dass es eben auch dort schon so ist, dass gerade Pay-TV, also Pay-Streaming-Dienste und Tablets von einem sehr großen Teil der Kinder schon unbegleitet genutzt werden. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn wir über Filme sprechen, es war ein anderer Teil in der Studie, wo rauskam, dass dieser Richtwert, also diese FSK-Einstufung, dass die für nach wie vor für sehr viele Eltern ein ganz hoher Indikator dafür ist, ob man das seinem Kind zeigt oder nicht. Also ohne den Film selber davor gesehen zu haben, sondern man schaut sich an, okay, ab welchem Alter ist der denn freigegeben? Ja, ich kann aus meinem eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis sagen, dass ich ein Kind in der 4. Klasse kenne. Das heißt, das Kind ist 9 oder schon fast 10 Jahre alt und hat aber von Paddington, der ab 0 ist oder ab 6 ist, Albträume bekommen. Was ich damit sagen möchte, ist, jedes Kind ist individuell und tatsächlich wäre es halt extrem wichtig, dass wir entweder bei der Mediennutzung der jüngeren Kinder präsent sind, das heißt, so viel wie möglich davon mitbekommen und dass wir uns nicht nur auf diese Alterseinstufung, die es halt gibt, verlassen, weil jedes Kind individuell zu betrachten ist und manchmal sind diese Alterseinstufungen auch, also ich glaube auch manche Harry Potter Teile sind ab 12. Oder vielleicht sogar noch früher. Und trotzdem können die ganz schön gruselig sein, ja, um jetzt nur ein super bekanntes Beispiel zu nennen. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Das kann trotzdem zu Albträumen führen, kann trotzdem zu sehr vielen schlaflosen Nächten führen, kann zu ganz vielen Nachfragen der Kinder führen. Und deswegen wäre Begleitung und sich nicht nur auf diese Alterseinstufungen verlassen ganz wichtig.
Ja, wie so oft ist es individuell zu betrachten, ne? Und wenn man sein Kind gut kennt und sich damit befasst, dann darf man da achtsam abspüren.
Ja, übrigens schöne Grüße an eine Frau, die mich letztes Jahr an einem Elternabend hart dafür gebasht hat, dass ich immer gesagt habe, Das kann man so pauschal nicht sagen. Und ich habe das jetzt auch wieder in diesem Podcast heute sehr, sehr oft gesagt. Das ist alles extrem individuell zu betrachten. Und ich kann keine pauschalen Aussagen machen bei der Mediennutzung. Das muss jede Familie für sich selber, für das Kind, für die Familie entscheiden und bewerten. Und ich weigere mich in irgendeinem Alter, irgendwelche harten Richtlinien rauszugeben, was okay ist und was nicht okay ist. Es gibt Kinder, die vertragen mit 11, 12 schon deutlich mehr, als ein anderes Kind mit 14 verträgt, was die Mediennutzung angeht. Und die bewerten das anders und denen geht es deswegen besser. Ist mir gerade nochmal eingefallen, hatte ich eine harte Diskussion mal mit einer Teilnehmerin von Elternabend, dass sie von mir keine harten Aussagen hören wird, weil ich ihre Kinder nicht kenne.
Ja, ich finde das gerade total wichtig, was du sagst, weil genau, das kommt in diesem Gespräch total raus. Und natürlich ist es für uns Erwachsene oder Eltern einfach, wenn wir Regeln, Richtwerte oder wie Altersempfehlungen bei Filmen haben und ja, daran kann ich mich halten. Aber letztlich ist alles im Leben individuell zu betrachten und das Thema Medienkonsum und die Medien, die uns so begegnen und Social Media ist auch, wie du schon sagst, es gibt Studien, die auf bestimmte Dinge hinweisen, aber es ist alles recht neu. Das heißt, es ist für alle noch ein großes, großes Lernfeld. Und
ja. Ja, und ich finde, man kann das alles als Richtwerte heranziehen. Und aus je mehr Quellen ich mir meine Bewertung zusammensetze, desto besser ist die dann auch am Ende. Ich würde sagen, ich gehe da klar aufgrund meiner Arbeit sehr fundiert mittlerweile an die Sache ran. Und ich kann zu allem ganz, ganz viel Studien schon zitieren und Aussagen treffen, aber trotzdem heißt es nicht, dass alles, was ich sage, perfekt auf jede Familie passt.
Ja. Ja, Clemens, du hast uns heute einen guten Überblick gegeben, finde ich. Und wir sind auch auf verschiedene Formen eingegangen, auf Social Media, auf Filme, auf die verschiedenen Altersempfehlungen. Ja, auch die Studien, die du benannt hast. Ich werde alles, was du benannt hast, auch die Internetseiten auch nochmal für euch in die Shownotes verlinken, dass ihr da auch nochmal euch durchklicken und einzelne Dinge genauer euch anschauen könnt. Wenn es jetzt noch so weitere Tipps gibt oder Bücher oder wenn Menschen einen digitalen Elternabend bei dir, wenn sie daran teilnehmen möchten, was hast du noch für Empfehlungen für die Eltern, die jetzt hier gerade zuhören?
Ja, bei der Zusammenfassung, die du jetzt gerade gesagt hast, wäre mir eine Internetseite noch ganz wichtig, die man noch mit reinnehmen sollte in die Shownotes, weil wir haben über Medien, also wir haben über die Medien-Kindersicher-Seite gesprochen. Mir wäre der Spieleratgeber NRW noch ganz wichtig, also spieleratgeber-nrw.de. Dort kann ich den Namen eines Spieles eingeben und dann finde ich da eine pädagogische Bewertung, also mit den Chancen, aber auch mit den Gefahren in den einzelnen Spielen, auf was ich achten sollte als Elternteil, was daran gut, was daran schlecht ist an den Spielen. Da finde ich, kann die Seite auch nochmal, also die ist neu aufgearbeitet, ist im letzten Jahr mal komplett aktualisiert worden. Die finde ich da echt gut. Da finde ich sehr, sehr viele sowohl Handyspiele als auch Konsolenspiele. Das heißt, wenn meine Kinder mit einem Spiel um die Ecke kommen und ich habe keine Ahnung, was das ist, dann könnte das eine gute Seite sein, wo man sich informieren kann. Ansonsten darf man natürlich gerne mal auf meine Seite gucken und ja, die Videoformate, klar, die sind erhältlich für Schulen, aber auch schon für Kitas. Also da gibt's sowohl Kita-Modelle als auch Schulmodelle. Würde mich natürlich freuen, aber ansonsten auch einfach eine E-Mail schreiben, ob mein Interview hier gut angekommen ist oder nicht. Da würde ich mich auch schon freuen, wenn ich ab und zu ein Feedback bekäme. Manchmal kriege ich ja eins, aber man darf mir gerne schreiben. Da freue ich mich auch, wenn ich ab und zu ein positives Feedback bekomme.
Werden wir auch deine Kontaktdaten in den Shownotes hinterlegen. Wenn du noch so einen Satz hast rund um das Thema Medienkonsum bei Kindern, was wäre das?
Ich mache mir weniger Sorgen um die Eltern, die sich Podcasts wie euren anhören, als um Eltern, die diese Themen nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, auch wenn ich manchmal ein bisschen sehr auf die Risiken und auf die Gefahren hinweise und wenn ich sage, oh, lieber ein bisschen später damit anfangen, Leute, die solche Podcasts hören, machen sich Gedanken drüber und kriegen sinnvolle Tipps. Und deswegen mache ich mir weniger Sorgen um die als um Eltern oder Familien, die sehr sorglos das Thema gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, für die meisten würde ich sagen, die diesen Podcast anhören, die kriegen das schon hin. genau. Und deswegen weitersagen, weitergeben, die Informationen teilen, da wäre schon viel geholfen.
Ja. Richtig gut, dass du es benannt hast. und sehr bestärkend für alle, die jetzt hier gerade zuhören.
Voll.
Ja, super, Clemens. Dann danke ich dir, dass du heute zu diesem unglaublich wichtigen Thema bei uns im Podcast-Studio warst und uns hier so gut aufgeklärt hast. Und ja, wir freuen uns weiterhin, von dir zu hören, von dir zu lesen in den Medien und schauen, wo uns das Thema noch hintreibt.
Vielen Dank an euch, dass ich dabei sein durfte.
Und damit würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und mach's gut. Bis dann.
Dir auch. Bis bald.
Das war der heutige Podcast zum Thema Medienkonsum für Kinder. Wie viel ist zu viel? Ihr findet alles, was Clemens gesagt hat, nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann nochmal durchklicken und ganz in Ruhe alles durchlesen. Und ich finde, er hat ganz, ganz wichtige Punkte heute herausgestellt. Und ich wünsche euch, dass ihr als Familie den individuellen Weg findet, der für euch zu euren Lebensumständen passt. Und ich hoffe, dass die heutige Folge euch unterstützt, diesen Weg achtsam und bewusst mit eurem Kind gehen zu können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.